Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute ist ein besonderer Tag bzw. eine besondere Folge, denn diese Folge hat die Zahl 100 vor dem Hashtag stehen. Also das ist unsere 100. Folge. Ich mache mir eigentlich nichts aus Zahlen, aber irgendwie finde ich es trotzdem gut, dass wir so weit gekommen sind.
Ja, finde ich auch, ja.
Wir haben uns überlegt, was könnten wir aus Anlass dieser Folge, wie könnten wir damit umgehen, was könnten wir da Besonderes machen. Und in der Folge 96 hatten wir uns ja mit Lebensweisheiten beschäftigt, die so in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind und haben unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, ob sie nicht selber auch was uns einschicken könnten. Sinnsprüche ihrer Oma, ihres Opas, ihres Vaters, Mutter. Also alles, was einem so im Leben begleitet. Und da haben wir tatsächlich erfreulich viel Resonanz bekommen. Und so haben wir gesagt, die besprechen wir heute. Alles, was uns da untergekommen ist, eingeschickt wurde. Und ich würde sagen, legen wir einfach los.
Oder ein Teil davon, ne? Mal schauen,
wie. Richtig, es ist eine kleine, ohne Wertung, einfach die Sachen, wo wir, die uns am stärksten entgegenkamen, wo wir am einfachsten was zu sagen konnten. Und ich lege los mit der Annika, die uns einen, finde ich, sehr spannenden Satz, wo nicht ganz klar ist, ist das ihre Lebensmaxime oder hat sie das irgendwo aufgeschnappt, aber jedenfalls finde ich einen sehr guten Sinnspruch. In drei Worten kann ich alles zusammenfassen, was ich über das Leben gelernt habe. Es geht weiter. Klickt's da bei dir?
Ja, es kommen einige Assoziationen, in der Tat. Ja, das Element der Bewegung, dass alles Veränderung ist, dass alles vergänglich ist, dass nichts so bleibt, wie es ist. Also Heraklit, wir steigen nie zweimal in denselben Fluss, immer ist es ein neues Wasser. Das Tröstliche dabei ist, das betrifft sowohl die Freuden, aber eben auch die Leiden. Also wenn etwas mal schief läuft, dann heißt das noch nicht, dass damit unser Leben zu Ende ist, sondern wir auf zum Nächsten. Und finde ich philosophisch insofern auch von besonderem Interesse, da sich die antike Philosophie und die Lebenskunst ja fokussiert hat, dass es der Weg ist, weshalb wir leben, nicht das Ziel. Das heißt, es kommt gar nicht darauf an, ob wir irgendwas erreichen oder festhalten oder so, sondern dass wir im Lebensvollzug uns spüren, uns leben und dass wir so eine gewissen Leichtigkeit, ohne festzuhalten, ohne zu klammern, ohne irgendetwas erreichen zu müssen, ja durchs Leben, wie soll ich sagen, ja, schlendern und das kommt da, finde ich, gut zum Ausdruck.
Ich würde es noch, oder ich habe es für mich noch konkreter definiert, dass egal wie schwierig die Situation gerade ist, wenn man so das Gefühl hat, jetzt bin ich am Tiefpunkt angekommen, ist das trotzdem meistens nicht das Ende, sondern es geht weiter, es kommen auch wieder bessere Tage. Ich habe gerade das Champions League-Finale verloren, das heißt nicht, das ist das Ende, sondern das heißt, übermorgen fange ich an, für die neue Saison zu trainieren und weiterzumachen oder mir vielleicht eine neue Herausforderung zu suchen. Und nach ein paar Jahren habe ich auch da wieder die Chance, was zu erreichen. Und das finde ich sehr tröstlich, dass man sich immer sagen kann, egal wie du dich gerade fühlst, egal was du gerade für eine schlechte Phase hast oder auch eine gute, eine maximal gute und du denkst ab jetzt nur noch aufwärts, nee, es wird anders kommen als du denkst, aber es wird auf jeden Fall weitergehen.
Ich denke, wir sind ja deshalb häufig frustriert oder etwas niedergeschlagen, weil irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben oder wir etwas nicht bekommen haben oder wir unser Ziel nicht erreicht haben, aber wenn der Weg das Ziel ist, kommt es nicht so sehr darauf an, also der zutiefst stoische Gedanke. Wir tun auch in der Bhagavad Gita, in dem hinduistischen Lehrgedicht immer wieder betont, wir sollten unser Leben so einrichten, dass wir es nicht tun, um auf einen Berg zu kommen, um das zu erreichen, sondern der Lebensvollzug als solcher, jeder Tag, in dem ich mich bewege, das ist, warum ich lebe und das ist das Eigentliche. Ich hänge nicht daran und das nimmt doch viel Druck raus. Denn dann lasse ich mich gar nicht frustrieren, wenn irgendetwas nicht gelingt. Ich weiß ja, es ist nicht der Gipfel des Berges, der mich glücklich macht, sondern das Unterwegssein, der Weg dahin.
Ja, oder halt einfach auch Themen abhaken zu können. Es ist gerade zwar vielleicht doof, die Situation ist schlecht, was weiß ich, die Scheidung ist jetzt da, und man denkt, das Lebenskonzept ist komplett gescheitert. Aber das ist nicht das Ende, sondern da wird noch viel Schönes, Spannendes und auch wieder Gutes nachkommen.
Und das ist nicht das Eigentliche, ne? Würde ich auch noch dazu sagen. Es ist nicht, dass da irgendetwas gelungen ist oder gescheitert ist. Es ist der Lebensvollzug als solche. Ich muss mich in jedem Moment, in jedem Schritt, den ich gehe, muss ich mich wohlfühlen, muss ich mich spüren. Und dieses Gehen ist das Schöne. Und das geht immer weiter. Und das hängt auch nicht daran, was ich erreiche oder nicht erreiche. Mhm.
Da schließt sich ein Sinnspruch von der Erika an oder ganz gut an, den sie uns per E-Mail geschickt hat. Die größte Weisheit ist, von einer gleichgültigen Weichheit durchdrungen zu sein.
Ja, das erinnert mich an zwei wichtige Weisheiten oder wichtige Gedanken, die in den antiken Weisheitslehren gedacht worden sind. Das eine ist erst einmal Lao Tse, das Weiche siegt immer. Das Harte, Männliche, könnte man auch sagen, hat er auch gesagt. Also das Weiche siegt immer, das Männlich-Harte, das zerbricht. Es fehlt ihm an Flexibilität. Dazu passt der Gedanke im alten China, das Wasser kommt, das den Berg hinunterfließt, kommt überall hin. Es passt sich an. Und das ist ein wichtiger Bereich der Lebenskunst. Mit vielen, mit dem wir im Leben konfrontiert werden, das können wir nicht ändern. Und das wird uns so vorgesetzt, das bricht über uns herein. Und die Kunst ist es, sich darauf einzustellen, sich damit umgehen zu lernen. Und dazu braucht man eine gewisse Flexibilität. Und nicht, wer dagegen denkt, die Welt muss genauso gehen, wie er sich das vorstellt und genauso ablaufen, wie er sich, der wird immer scheitern, der kommt immer an die Grenzen, weil das ist eben nicht so der Fall. Und deshalb ist das Weiche so schön. Das andere ist die Gleichgültigkeit. Also die ist ja die Rede von, die größte Weisheit ist, von einer gleichgültigen Weichheit durchdrungen zu sein. Diese Gleichgültigkeit, ich würde da lieber sagen gelassene Weichheit, oder das klingt jedenfalls, es ist damit, so höre ich das jedenfalls heraus, ist damit gemeint. Die Gelassenheit, das ist eben der stoische Gedanke, dass die Dinge, die äußeren, die wir so anstreben oder die im Leben da sind, dass es darauf nicht ankommt, dass ich die gegebenenfalls loslassen kann, dass ich nicht anklammere, dass ich die Dinge unterwegs im Leben so sein lassen kann, loslassen kann, wie sie sind, und ich meinen Gleichmut, meine Gelassenheit bewahre in allem, was da geschieht. Also nicht anhafte, weder an Dingen, noch an Vorstellungen, noch an Zielen.
Mhm, weil Gleichgültigkeit ist an sich nichts, was wir philosophisch anstreben sollten.
Ja, das ist so, wenn man diesen stoischen Gedanken sieht, also der eigentlich jedem einleuchten könnte, Gelassenheit ist wichtig, das heißt die Kunst des Loslassenkönnens, da finden wir ein Wort, das heißt, eine wörtlich übersetzt, es hat gleichen Wert, es hat gleiche Gültigkeit. Mhm. Also die Dinge draußen, sagten die ganze Welt ist eigentlich, alle weltlichen Güter haben gleichen Wert. Die sind gar nicht verantwortlich dafür, ob ich glücklich werde oder nicht. Und da wörtlich übersetzt heißt das dann tatsächlich, sie haben eine gleiche Gültigkeit. Sie sind weder gut noch schlecht, sondern was wir daraus machen, darauf kommt es an. Aber in der Tat hat bei uns dem Wort Gleichgültigkeit hat eine andere Konnektion. Also heißt, es geht mich gar nichts an. Das wäre dann falsch verstanden. So ist es auch.
Ist auch so was Emotionsloses,
ja, genau, ich, ne? Genau. Also ja. Das ist damit nicht gemeint. Sondern nur, dass es für mein Lebensglück und für mein gelingendes Leben nicht darauf ankommt, wie viel Güter ich besitze oder was mir im Äußeren gelingt, sondern es kommt auf die innere Stimmigkeit an, auf die inneren Werte, auf dass ich mich in meiner Haut wohlfühle, egal in welche Umstände ich hineingeworfen bin, egal wie sich die Dinge entwickeln, egal wie viele Ziele im Äußeren ich verwirkliche oder nicht verwirkliche, das spielt keine Rolle. Und das ist ein wichtiger Gedanke und der knüpft daran an, dass diese Dinge da in der Welt eben weder gut noch schlecht sind, sondern es kommt einzig darauf an, wie ich damit umgehe, welchen Gebrauch ich von ihnen mache.
Und würdest du wirklich sagen, es kommt überhaupt nicht darauf an, was da so in deinem Leben so passiert?
Ja, das war schon ein Problem in der Stoa. Die frühe Stoa hat das so gesehen. Die mittlere war war, da hat er schon Zweifel gehabt. Und die jüngere Stoa hat gesagt, naja, also so ganz so radikal ist es nicht. Also die haben dann gesagt, beispielsweise gehört dazu zu den Dingen, die gleichgültig den gleichen Wert haben, auch ob du krank bist oder gesund bist, sagten die strengen Stoiker, das ist eigentlich egal für dein Glück. Aber dann die jüngere Stoa sagte, naja, aber wenn der Weise sich wünschen könnte, würde er lieber sie wünschen, gesund zu sein, als krank zu sein. Und da kommt das dann wieder. Ein relativen Wert. Ich sage, es sind zwei Dinge unabdingbar und wichtig für ein gelingendes Leben. Das sind gute zwischenmenschliche Beziehungen, Resonanzbeziehungen und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das heißt, dass du mit der Welt kommunizierst in einer Weise, dass die dich spiegelt oder die dich anerkennt oder die dich wertschätzt in irgendeiner Form. Wenn da nichts geschieht, wenn ich nicht im Außen Spuren hinterlasse oder etwas bewirke oder etwas tue, etwas gestalte, dann wird es, glaube ich, auch schwer, glücklich zu sein. Und das heißt eigentlich, ich bin bezogen auf die Welt, die ist nicht ganz gleichgültig, sondern ich kommuniziere mit ihr und sie sollte mir mindestens zurückspiegeln, dass ich da bin und dass sie mich wahrnimmt, dass ich gesehen werde oder dass ich eben Spuren hinterlasse, dass ich da etwas bewirke. Also wenn ich da nie irgendetwas da verändere, sei es auch nur im Bewusstsein meiner Kinder oder meiner Mitmenschen oder dort wahrgenommen werde, wenn da nichts kommt, nichts zurückkommt, ich keine Selbstwirksamkeitserfahrung mache, dann wird es schwer mit dem glücklichen Leben. Insofern sind wir auf eine gewisse Kommunikation mit der Welt angewiesen und deshalb ist das nicht alles gleichgültig. Der Kommunikation können wir uns nicht entziehen. Aber wir brauchen nicht irgendein konkretes Ding. Irgendetwas wird schon gelingen. Irgendwie antwortet die Welt mir, wenn ich rausgehe, wenn ich nicht einfach mich in meiner Stube vergrabe und mit der Welt nichts zu tun haben will. Oder ein Mönch werde, der sich ganz zurückzieht, oder ein Yogi, der in den Wald geht und nur noch meditiert. Also wir Menschen sind kommunizieren mit der Welt und die sollte auch auf uns antworten. Insofern brauchen wir schon etwas. Aber das hängt tatsächlich nicht an an Verwirklichung von konkreten Zielen oder Plänen ab. Davon habe ich mich ganz befreit. Aber dennoch freue ich mich darüber, wenn die Welt auf mein Wirken hin antwortet.
Könnte man dann aber nicht auch kritisch fragen, ja, aber dann rührt sich doch gar nichts mehr, wenn alle nur noch so tatsächlich gleichgültig oder ambitionslos durch die Welt gehen.
Das ist ja so nicht gemein. Man hat seine Wünsche, man hat seine Ziele und man verfolgt die auch. Und freut sich auch, wenn da etwas gelingt. Aber das eigene Glück ist davon nicht abhängig. Das heißt, der Stoiker lebt wie jeder andere Mensch und hat auch seine Ziele und hat auch seine beruflichen Wünsche und seine zwischenmenschlichen Bedürfnisse. Er lebt in der Welt wie jeder normale Mensch. Nur ist seine innere Einstellung eine andere. Er macht sein Glück nicht davon abhängig, dass er bestimmte berufliche Ziele erreicht oder bestimmte materielle Güter erreicht oder zu bestimmten Menschen Beziehungen aufbaut oder auch nicht. Er kann also alles loslassen. Aber wenn dann überhaupt nichts mehr wäre, wäre er natürlich auch nicht glücklich. Aber das ist eine theoretische Frage. Es ist nie so, dass alles scheitert. Also, dass mich niemand anschaut oder niemand wahrnimmt oder niemand mir eine gewisse Zuneigung. Das geht gar nicht. Oder mir alles misslingt. Das ist so nicht vorstellbar. Und dann reicht das, dass man geht, dass man wirkt und dass die Welt in irgendeiner Form antwortet. Aber nicht, dass ich bestimmte Ziele unbedingt erreichen muss. Das muss ich ihm nicht.
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit. Ihr könnt ab jetzt unser Buch Der Pudel und der Kern beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Da schließt sich ganz gut der Leitspruch von der Cornelia an, die uns den ebenfalls per E-Mail zugeschickt hat. Und die Cornelia sagt, je mehr du hast, umso mehr hat es dich. Mhm. Also da geht es ja, glaube ich, schwerpunktmäßig um den Besitz und was er mit uns macht. Und dass wir eben, wenn wir ein überdimensioniertes Haus haben, auch überdimensional viel putzen müssen, regeln müssen, uns darum kümmern müssen. Das Ferienhaus, wo auch immer es steht, ist ein paar Wochen im Jahr schön, aber den Rest der Zeit Haben wir da mit irgendwelchen Steuerbehörden vor Ort zu tun? Müssen Hausmeister-Service organisieren und so weiter? Interpretierst du es auch so?
Ja, das ist ein ganz, in der Antike war das ein ganz wichtiger Gedanke. Man könnte sagen, dass eine der sokratischen Schulen darauf, auf dieser Einsicht beruht, dass Besitz belastet und dass es einen versklavt und diese Richtung, die hießen die Kyniker, da ist der Begründer hieß Antisthenes, war noch ein unmittelbarer Schüler des Sokrates, dessen Schüler von Antisthenes war Diogenes von Sinope, der in der Zeitweise in einer Tonne gewohnt hat. Und die sagten, ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde. Das heißt, sie verzichteten tatsächlich auf allen äußeren Besitz, um das Leben führen zu können, das sie leben wollten. Sie hatten nur drei Dinge, einen Mantel, einen Stab und eine Schale. Eigentlich mehr hatten sie nicht. Ja, sie bettelten teilweise auch oder man könnte auch schmarotzten vielleicht auch, wenn man das bösartig meinte. Aber sie lebten so in den Tag hinein und sie meinten, die Natur hat alles uns so zur Verfügung gestellt, was wir eigentlich notwendig brauchen. Und alles andere versklavt uns nur, macht uns unfrei. Und in der Tat hat man von Diogenes und Sinope, der so sein ganzes Leben verbracht haben soll, gesagt, es spätere oder auch Zeitgenossen meinten, es gibt kaum einen Menschen, der so sich selbst lebt, so frei lebt wie dieser Diogenes. Viele Aussprüche sind ja von ihm bekannt. Also man muss damit aufpassen. Das ist ja dieses, wer nicht gelernt hat, loszulassen, der ist sehr schnell, wird er vereinnahmt von seinem Besitz, von seinen Dingen, an denen er anhaftet. Und deshalb ist die Anhaftung auch tatsächlich etwas, das uns die Freiheit und ein leichtes Leben rauben kann. Also die Kunst, loslassen zu können, ist außerordentlich wichtig für ein gelingendes Leben. An nichts anhaften. Schön, wenn es da ist, aber wenn es genommen wird, nicht zu Tode betrübt sein.
Geht es nicht auch darum, überhaupt erst gar nicht so viel anzuhäufen, also sich vorher zu fragen, brauche ich diese zweite Uhr tatsächlich oder das zweite Auto, finde ich ein Klassiker, um was ich mich dann auch kümmern muss, weil ja eben auch Besitz verpflichtet.
Steckt auch drin.
Also, ich muss mich dann drum kümmern und ich kann es nicht einfach so an der Straße vergammeln lassen.
Der griechische Dichter Pindar hat mal gesagt, man muss dem Glück eine Grenze setzen. Man muss sagen, bis hierher, das genügt mir. Man muss die Fähigkeit haben, nicht immer mehr wollen zu wollen. Gegen diese Krankheit, die die Griechen Pleonexie nannten, immer mehr haben wollen, muss man sagen, man muss dem Glück ein Ziel setzen und sagen, so bis hierhin, das genügt mir, ich brauche jetzt gar nicht mehr. Und dann ist man auch ziemlich frei und dann kommt man auch nicht in Stress und ist ständig immer in Bewegung und will immer ständig mehr, sondern man konzentriert sich auf das, was da ist und hat sein Vergnügen und seine Freude daran. Und man braucht nicht mehr. Die berühmte Kategorie der Selbstgenügsamkeit oder Genügsamkeit als solche ist eine große Qualität von einem gelingenden Leben. Umgekehrt setzt es mich in innere Unruhe, in Stress und in Hektik, überfordert mich, wenn ich immer Ausschau halte nach mehr, immer wieder an einer Vergrößerung und dem Glück kein Maß setzen kann.
Ich glaube, es gibt ja einfach so Menschen, die sich so auch als Sammler verstehen und ich finde, es hat schon auch was, wenn ich eben eine tolle Gemäldesammlung sehe oder auch im Kleinen, was weiß ich, Bierdeckelsammlung und so. Also da kann man ja auch viel Freude draus ziehen.
Man kann auch viel Besitz haben. Seneca war ein glücklicher Mensch und lebte ein gutes Leben, obwohl er unglaublich reich war. Es kommt auf die innere Einstellung darauf an. Hänge ich davon ab oder kann ich auch jederzeit darauf verzichten? Wenn ich das kann, dann kann ich sehr viel haben, kann sehr reich sein. Ich bin davon nicht abhängig und mein Geist ist frei davon.
Sicherlich eine wichtige Lebensweisheit, aber in diesem konkreten Fall, je mehr du hast, umso mehr hat es dich, ist es ja, glaube ich, schon so, geht es tatsächlich ums Quantitative. Ne? Also, dass du dir vorher bewusst machst, wenn dein Kleiderschrank überquillt oder dein Haushalt insgesamt überquillt, dann bist du ständig damit beschäftigt, es noch irgendwie zu regeln, aufzuräumen, zu putzen und so weiter. Und da ist weniger halt häufig mehr.
Es wird damit eine Lebenstatsache beschrieben, dass es tatsächlich so eine Eigendynamik gibt. Wer viel anhäuft, der gerät immer mehr in Abhängigkeit. Das entspricht tatsächlich vielen Fällen. Aber es ist nicht zwangsläufig so. Ich kann auch viel haben und sagen, naja gut, aber ich jederzeit, ich bin keineswegs betrübt, wenn man mir morgen alles nehmen würde oder viel oder das eine oder andere nehmen würde. Also man kann sich dagegen wehren, gegen diesen Zwang oder gegen diese Dynamik, dass Besitz einen vereinnahmt. Und wenn man innerlich frei bleibt, wenn man diese Stärke hat, auf alles verzichten zu können, dann kann man sehr viel besitzen, ohne Sklave von diesem Besitz zu werden. Der Marc Aurel sagte das einmal von seinem Stiefvater, Antoninus Pius hieß, der auch ein Kaiser, auch ein Weiser, er sagte, dieser Antoninus Pius, mein Vater hatte die bewundernswerte Fähigkeit, alles das, was da ist, genießen zu können, aber auch alles das, was nicht da ist, ohne Murren verzichten zu können. So verstehe ich das.
Gar nicht erst zu vermissen, ne, sondern. Nee,
genau.
Ja. Dann hat uns der Mike mit AI zwei coole Weisheiten geschickt und eine davon möchte ich mal vorlesen. Wenn du etwas Neues lernst, ist der Schlüssel Wiederholung, nicht Perfektion. Also er hat das wohl auch einem James Clear zugeordnet. Das konnten wir jetzt nicht überprüfen, aber jedenfalls ist es eine spannende Aussage, finde ich. Also ich gehe an was Neues ran und mir muss klar sein, ich muss es vermutlich 100, 200 Mal wiederholen, bis ich es ansatzweise kann, verstehe oder beherrsche. Aber ich sollte nicht von vornherein mit dem Anspruch der Perfektion daran gehen, sondern es wird lange dauern, bis ich es annähernd perfekt beherrsche.
Ja, ich höre darin auch, Lernen ist sehr wichtig, aber es kommt darauf an, was du von dem Lernen zu einem festen Bestandteil deiner selbst machst, was du als zu deinem etwa, wenn es Wissen ist, zu deinem verfügbaren Wissen hast, nicht zu deinem irgendwo abgespeicherten, sondern einem Wissen, das dir ständig zur Hand ist, wenn du es brauchst. Und das ist einer der zentralen Gedanken auch der antiken Weisheitslehre. Im ersten Satz des Konfuzius finden wir das schon wieder. Etwas lernen und dann kommt es. Und sich immer wieder darin üben, ist das nicht der Weg zum Glück? Also nicht das Wissen jetzt noch anhäufen und das muss ich auch noch lernen. Da kommt man nie an eine Grenze. Aber das, was ich weiß, wirklich zu wissen und zu verinnerlichen, das macht mich innerlich reicher. Nicht, was ich da irgendwo anhäufe. Von der Bibliothek ist mir der Teil wichtig, den ich studiert habe und der in mir weiterlebt. Nicht, was ich da alles an Büchern noch gekauft habe, was da rumsteht oder was ich irgendwann mal durchgelesen habe. Und dieses Prinzip des Übens finden wir ja auch bei den letzten Worten Buddhas, sagt er zu seinem Schüler Ananda, 80 Jahre kurz vor seinem Tod, oder zu den anderen Mönchen sagte er das auch, unablässig sollt ihr euch bemühen. Das heißt, er weist darauf hin, ihr lernt oder ihr habt die Lehre verstanden, aber ihr sollt euch bemühen, sie auch ständig umzusetzen. Deshalb ist die Wiederholung das eigentlich Wichtige des Gelernten, dass es verinnerlicht wird, nicht das auch noch zu vergrößern und auch das noch zu lernen und auch das noch zu lernen. Ein letztes vielleicht, Seneca sagte auch, es kommt nicht darauf an, dass du möglichst viele Autoren liest, sondern dass du dir die Autoren, die du wirklich liebst, die dir etwas sagen, liest die lieber mehrfach als noch alle anderen Autoren, die da auch noch Bücher geschrieben haben.
Also es kommt erstmal auf so eine Art Auswahl an, dass ich für mich klarkriegen muss, was sind die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die ich beherrschen möchte, die ich verinnerlichen möchte. Und für die sollte ich mir dann Zeit nehmen und die dann wirklich auch konsequent wiederholen und versuchen, sie darüber zu verinnerlichen.
Ja, also Perfektion ist so, als wenn wir einen Zustand der Vollendung erreichen sollten. Damit kriegst du nur Stress. Der Mensch wird nicht vollendet. Der wird immer unterwegs bleiben, es werden immer Lücken bleiben. Und Ja zu sagen dazu, und darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, was ich an inneren Reichtum in mir im Laufe der Zeit bilde oder wie es mal ein antiker Philosoph gesagt hat, es kommt nicht darauf an, was ich verschlinge, sondern was ich verdaue. Das gilt auch für dieses Lernen. Mhm. Es kommt nicht darauf an, was du da alles reinschüttest, sondern was wirklich dann Früchte trägt, in die aufsprießt und dein Leben mitbestimmt und dir etwas gibt im täglichen Leben. Deshalb bedauere ich ja immer also ein bisschen unser Schulsystem, wenn ich daran denke, wie viel ich da gelernt habe und wie wenig davon ich behalten habe. Aber das, was ich behalten habe, hat mich bereichert. Aber sehr, sehr vieles, wo wir uns doch stundenlang, ja wochenlang drum bemüht haben und das ist nie in meinem Leben in irgendeiner Form relevant geworden. Es sei denn, dass man sagt, ja, das ist eine große Schule des logischen Denkens, auch wenn ich Dinge mache, die ich später wieder vergesse oder nicht an. Aber ich
bin nicht überzeugt davon, dass ich unbedingt 13 Jahre oder 12 Jahre dazu brauche, um Logik zu lernen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass man vielleicht ein Schulsystem entwickelt, wo man mehr behält im späteren Leben oder mehr mit anfangen kann. Deshalb plädiere ich ja dazu, dass man gerade solche Lebensweisheiten schon früh lernen sollte. Denn die begleiten einen tatsächlich durchs ganze Leben und die können einem auch in verschiedenen Situationen helfen oder die kann ich anwenden.
Ich glaube, es ist ja ein bekanntes Prinzip auch, diese Redundanz in der Pädagogik, dass die wenigsten Sachen beim ersten, zweiten oder dritten Mal hängen bleiben, sondern dass du es eigentlich wirklich immer wieder durchkauen musst, um es dann irgendwann, dass es dann irgendwann Klick macht und dann fest verankert ist.
Die Philosophie, die ich weitergebe, beruht sehr darauf, dass man das nicht nur etwas begreift und verstanden hat und lernt, sondern dass man es auch verinnerlicht, dass es in Fleisch und Blut übergeht, dass es meinen Charakter mitformt und mich bestimmt. Es muss aufpoppen in Situationen, wo ich eine Lebensweisheit brauche. Das ist ganz wichtig und dazu bedarf es immer wieder der Wiederholung. Seneca sagte einmal, nie ist etwas gründlich genug gelernt worden, dass man es nicht wiederholen könnte. Also solange es nicht präsent ist, muss man es wiederholen und wiederholen gehört dazu. Das erinnert mich an meinen, als ich Jura studiert hatte, hatte ich ein Karteikartensystem entwickelt, weil ich unbefriedigt war, dass ich so ein Lehrbuch lese oder ein Kapitel in einem Lehrbuch und nach 3 Tagen habe ich es im Grunde wieder vergessen und kann es nochmal lesen. Also entwickelte ich ein Karteikartensystem, in dem ich alles genau aufschrieb, was ich für wichtig halte, wenn ich etwas gelernt habe. 3 Karteikarten kamen vielleicht pro Tag daraus und die habe ich in einem Wiederholungsprozess, der ganz systematisch ging, verinnerlicht. Und es führte dazu, dass ich am Ende des Studiums nach 5 Jahren, da muss man ja dann sein Wissen präsentieren in 8 Klausuren und nur die zählen als Note für das Staatsexamen, dass ich dann 1800 Karteikarten geschrieben hatte, aber das war in der Tat alles das, was ich gelernt hatte und ich konnte die alle auswendig. Auch noch 10 Jahre danach kannte ich die auswendig. Und als ich sie selbst geschrieben hatte, da hatte ich sie auch verstanden. Also das ist auch noch eine Überprüfung, ob man es wirklich verstanden hat. Wenn du sie selbst schreibst und nicht vorgegeben wird, da fasst du das Gelernte zusammen. Und dieser Prozess, der war auch sehr erfolgreich und den fand ich, das war eigentlich das Ideal des Lernens. Kein Schritt, ich konnte sagen, in den 5 Jahren gab es keine Stunde, die nicht irgendwie in dieser Form zu festem Wissen geworden ist. Ich musste dann auch nichts wiederholen, außer die Karteikarte. Aber 2-mal in ein Lehrbuch gucken brauchte ich nicht. Dazu hatte ich die Karteikarten. Und dieses System hatte ich im Grunde dann letztlich auch auf die praktische Philosophie übertragen. Da geht es genauso drum, also nicht nur zu lernen, wie man vom Zorn wegkommt, sondern so lange das einüben, welche Gedanken und welche Verhaltensweisen dabei hilfreich sind, bis der Zorn wirklich weg ist und gar nicht mehr aufpoppt.
Dann würde ich gerne rüber wechseln, das ist eigentlich eine anonyme Einreichung, die uns via Spotify erreicht hat. Und zwar heißt sie, es ist schneller zu spät, als du denkst. Betrifft ja vielleicht auch das Lernen, oder betrifft letztlich alles im Leben. Ich interpretiere es so, jetzt ist der Tag, an dem du es umsetzen musst, weil du nicht weißt, ob du morgen noch die Gelegenheit hast, irgendetwas umzusetzen.
Ja, würde ich auch sagen. Das erinnert mich an einen Gedanken, den einige Philosophen der Antike geäußert haben. Epikur sagte einmal, für viele Menschen geht das Leben mit Aufschieben dahin. Und bevor sie dazu kommen, die Dinge zu erledigen, sterben sie. Also wir verschieben vieles oder schieben vieles nach hinten und kommen dann am Ende nicht mehr dazu. Das Zweite, woran mich das erinnert, ist eben die Kategorie des Kairos, des rechten Augenblicks. Für die Griechen war das sehr wichtig. Und dieser Kairos, der wurde da zu einem Gott erhoben und der wurde auch mal beschrieben wie er denn aussieht. Und dieser Kairos hatte vorne eine Locke und hinten war er glatzköpfig. Und damit sollte gesagt werden, wenn er vorbeirennt, musst du ihn nehmen, wenn er bei dir ist. Dann kriegst du die Locke zu fassen und dann hältst du ihn fest. Wenn du diesen Moment versäumst, dann hast du nur noch die Glatze. Du kannst ihn dort nicht mehr ergreifen und festhalten, dann ist er vorbei. Ja, der richtige Zeitpunkt ist eine wichtige Kategorie fürs gute Leben in verschiedener Hinsicht. Also man muss wissen, wann die Zeit für etwas gekommen ist. Biblisch ja auch. alles hat seinen Augenblick, alles hat seine Zeit, gibt es eine wichtige Stelle im Alten Testament, dass alles seine Zeit hat und das muss man erkennen. Und
ja, aber auch die Aufgabe zu haben, zu priorisieren, finde ich. Wenn man sagt, also okay, nur mal angenommen als Gedankenspiel, was sind die Sachen, die ich, wenn ich weiß, ich habe nur noch ein Jahr zu leben oder habe nur ein Jahr Zeit, irgendwas umzusetzen, was sind dann die 5 Sachen, die ich noch umgesetzt haben will? Und auch ohne, dass es so ist, ist es dann, finde ich, an der Zeit, das zu tun, weil niemand weiß, wann es vorbei ist. Und das betrifft jetzt gar nicht nur den Tod und die eigene Endlichkeit, sondern eigentlich ja jede Gelegenheit, die irgendwann mal zu Ende sein kann. Weiß ich, das Geld ist versiegt, was will ich damit noch machen? Meine körperliche Fähigkeit ist versiegt, irgendwelche Berge zu besteigen und so. Also das, glaube ich, darum geht es, zu schauen, was muss ich für mich klar haben, welche Dinge sind mir so wichtig, dass ich es jetzt angehe.
Ja, das meinte ich einleitend ja auch damit, oder das höre ich jedenfalls raus, wenn die Alten gesagt haben, also das Leben geht für viele Menschen mit Aufschieben dahin, schiebe nichts Wichtiges auf, packe es an. Gut, muss nicht sein, dass es heute ist, aber dann mach es morgen und nicht erst übermorgen und achte darauf, dass du das Wichtige in deinem Leben abarbeitest. Ich habe ja 2 Karrieren aufgegeben, obwohl gleich die gut angefangen hat. Ich hätte sie weiterführen können, aber ich habe sie aufgegeben, weil ich in mir einen Drang spürte, noch etwas anderes zu tun. Und es war ganz klar der Gedanke, ich möchte nicht mein Leben enden, ohne es ausprobiert zu haben. Und ich habe die negativen Konsequenzen, die damit oder die Schwierigkeiten und Unsicherheiten, die mit diesem Wechsel des Lebens verbunden waren, in Kauf genommen, aus dem Bewusstsein heraus, nein, ich möchte es ausprobieren, ich möchte mich in diesem Ding, in diesem Gebiet auch ausprobieren und erfahren. Und dazu gehört ein bisschen Mut, Entschlossenheit und auch die Konsequenzen zu tragen. Und das ist außerordentlich wichtig. Und da gibt es wichtige Dinge im Leben, die sollte man tatsächlich gemacht haben, bevor man stirbt. Und man weiß nie, wie lange das geht, du hast völlig recht, also nicht, da muss man sehr aufpassen. Geht zwar auch zu berücksichtigen, dass es man nicht damit, wenn die Idee kommt, nicht so gleich anpackt. Sie muss auch ein bisschen reifen. Man kann sich schon ein bisschen Zeit lassen. Aber diese Zeit ist begrenzt und das kommt in dem Spruch ja zum Ausdruck. Also es kann sehr schnell zu spät sein, wenn ich da zu sehr hinausschiebe.
Apropos zu spät, wir sind schon etwas über der halben Stunde. Deswegen der letzte Sinnspruch, eingereicht vom Simon. Und er scheint in seinem Leben gerne genau zu kalkulieren, was noch ausreicht und wo es gerade noch so okay ist, denn sein Leitspruch ist, gute Pferde springen knapp. Kannst du damit was anfangen, jenseits des Reitsports?
Ja, vielleicht ist damit gemeint Maß und Mitte, also wenn vielleicht ist damit gemeint, dass Pferde, ich kenne mich da nicht so gut aus, sehr ökonomisch sind, also die wissen genau, wie hoch sie springen müssen, um über das Hindernis hinweg und springen nicht höher. Wenn das so wäre, dann würde mich das an Demokrit erinnern, an einen Ausspruch des griechischen Philosophen Demokrit. Sokrates hat mal so etwas Ähnliches gesagt und Demokrit sagt dann, man soll die Mühen, die man sich auflädt im Leben, nach der Notwendigkeit bemessen. Hört sich vielleicht unständig an. Gemeint ist damit, also was du unbedingt tun musst, um zu leben oder gut zu leben, das tue. Aber dann sag auch, es ist genug und tue nicht mehr als. Und viele Menschen laden ja unglaublich viele Dinge auf sich auf, die eigentlich gar nicht alles notwendig sind und die sie für ihr Glück vielleicht auch nicht brauchen. Sie gehen also freiwillig in ein Hamsterrad und drehen sich in dem so lange, bis sie krank werden. Und der Philosoph von Maß und Mitte, das ist Demokrit, hat gesagt, nee, was ist notwendig, was brauchst du, vielleicht auch, was brauchst du zu einem glücklichen Leben und da lass es mit auch dein Genügen sein. Werde nicht krank, Pleonexie, immer mehr haben wollen, sondern setz dem Glück ein Maß. Das höre ich da ein bisschen drin.
Für mich ist es auch so ein Plädoyer gegen übersteigerten Perfektionsanspruch. Also so dieses, es muss immer alles blitzblank geputzt sein oder ich muss den Stoff als Schüler, als Student, den Stoff komplett gelernt haben. Naja, sehr häufig im Leben reichen eben auch die 80%, manchmal sind sogar 60%, wenn es die richtigen sind, das richtige Maß. Mhm. Und ich glaube, so muss man da auch rangehen, weil du ansonsten nie fertig wirst oder nie das Gefühl hast, du genügst oder dass du gehst gut vorbereitet in die Prüfung. Ja, deswegen, ich glaube, das ist schon, es ist zwar, klingt jetzt so ein bisschen flapsig, gute Pferde springen knapp, aber ich glaube, es ist schon wichtig im Leben, auch da das richtige Maß zu finden im eigenen Anspruch und sich auch mal damit zu begnügen mit der Eins des kleinen Mannes, so wie mein Vater immer die Vierer, die ich nach Hause gebracht habe, bezeichnet hat. Letztlich führen sie dazu, dass du nicht sitzen bleibst, sondern halt doch irgendwann das Abitur schaffst. Ne?
Ja, und du hast auch das Stichwort genannt, du sagst genügen. Da steckt doch Genügsamkeit drin. Ne? Dem Pferd genügt diese Höhe und er muss sich und springt nicht höher. Dann. Mhm. Also die Kunst des sich genügen Lassens und nicht mehr wollen, sondern was genügt mir und Selbstgenügsamkeit. Eine große Qualität des gelingenden Lebens ist, Stopp zu sagen, das, was ist da und das reicht mir schon. Ich muss nicht mehr haben.
So ist es. Und damit enden wir jetzt auch, Albert. Wir lassen es für heute gut sein. Wir lassen es für die ersten 100 Folgen, mit den ersten 100 Folgen gut sein. Freuen uns auf alles, was kommt. Danke euch fürs Zuhören. Danke für deinen Input und deine Interpretationen. Danke euch vor allem auch für eure Einreichungen der wirklich spannenden Lebensweisheiten. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir, Jan. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com